Victarion. Das Meer war schwarz und der Mond war silbern, als die eiserne Flotte über ihr Opfer herfiel. Sie fanden das Schiff in der Meerenge zwischen der Zederninsel und den zerklüfteten Bergen, die das Hinterland von Astapor bildeten, genauso wie es der schwarze Priester Mokoro vorausgesagt hatte.
»Giskari!«
rief Longwaters Pike aus dem Krähennest herunter. Victarion Greyjoy schaute vom Vorderdeck aus zu, wie die Segel immer größer wurden. Bald konnte er die Ruder ausmachen, die sich hoben und senkten, und das lange weiße Kielwasser, das im Mondschein wie eine Narbe auf dem Meer zurückblieb.
»Kein richtiges Kriegsschiff«, erkannte er. »Eine Handelsgaleere, und zwar eine große.«
Das war eine hübsche Prise. Er gab seinen Kapitänen das Zeichen, die Jagd zu eröffnen. Sie würden das Schiff entern und kapern. Der Kapitän der Galeere hatte die Gefahr inzwischen erkannt. Er setzte Kurs nach Westen, in Richtung Zederninsel, weil er vielleicht hoffte, in einer verborgenen Bucht Schutz zu finden oder seine Verfolger auf die zerklüfteten Felsen entlang der nordöstlichen Küste der Insel zu locken. Doch seine Galeere war schwer beladen, und der Wind spielte den Eisenmännern in die Hände. Die Gram und die Eiserne Sieg schnitten ihrer Beute den Fluchtweg ab, während die schnelle Sperber und die flotte Fingertänzer sich an ihr Heck hängten. Selbst da strich der Giskari-Kapitän die Segel noch nicht. Als die Klagelied sich längsseits schob und die Ruder an der Backbordseite zersplitterten, waren beide Schiffe den heimgesuchten Ruinen von Gosei so nahe, dass sie die Affen im Morgengrauen auf den zerschmetterten Pyramiden der Stadt schnattern hörten. »Die Prise hieß Morgen von Gies«, sagte der Kapitän der Galeere, als er Victarion in Ketten vorgeführt wurde. Sie stammte aus Neugies und war, nach einem Halt in Junkai, auf dem Weg dorthin zurück, nachdem sie in Meren Handel getrieben hatten. Der Mann beherrschte keine anständige Sprache, nur dieses kehlige Giskari voller Knurren und Zischen, die hässlichste Sprache, die Victarion Greyjoy je gehört hatte. Mokoro übersetzte die Worte des Kapitäns in die gemeine Zunge von Westeros. »Der Krieg um Meren war gewonnen«, behauptete der Kapitän. »Die Drachenkönigin sei tot und ein Giskari namens Hitzdak herrsche nun über die Stadt.« Victarion ließ ihm für diese Lüge die Zunge herausreißen. »Daenerys Targaryen war nicht tot«, versicherte Mokoro ihm. »Sein roter Gott R'hllor hatte ihm das Gesicht der Königin im heiligen Feuer gezeigt.« Der Kapitän konnte Lügen nicht ausstehen, deshalb ließ er den Giskari an Händen und Füßen fesseln und als Opfer für den ertrunkenen Gott über Bord werfen. »Euer roter Gott bekommt, was ihm zusteht«, versprach er Mokoro, »aber die Meere werden vom ertrunkenen Gott regiert.«
»Es gibt keine Götter außer R'hllor und dem anderen, dessen Name nicht ausgesprochen werden darf.«
Der Zauberpriester trug düsteres Schwarz, abgesehen von einem goldenen Faden in Kragen, Ärmel und Saum. An Bord der Eiserner Sieg gab es keinen roten Stoff, doch es schickte sich nicht, dass Mokoro in den salzfleckigen Lumpen an Bord herumlief, die er getragen hatte, als die Wühlmaus ihn aus dem Meer gefischt hatte, also hatte Victarion Tom Treibholz befohlen, eine neue Robe für ihn zu nähen, aus dem Stoff, der ihm zur Verfügung stand, und er hatte sogar einige seiner eigenen Gewänder dafür zur Verfügung gestellt. Sie waren aus Schwarz und Gold, da das Wappen des Hauses Greyjoy einen goldenen Kraken auf einem schwarzen Feld zeigte, und die Banner und Segel ihrer Schiffe waren ebenso gekennzeichnet. Die purpur- und scharlachroten Roben der roten Priester waren den Eisenmännern fremd, und Victarion hatte gehofft, seine Männer würden Mokoro vielleicht leichter annehmen, wenn er in die Farben der Greyjoys gekleidet war. Das hatte sich als vergebliche Hoffnung erwiesen. Von Kopf bis Fuß in Schwarz gehüllt und mit den orangeroten Flammen, die ihm ins Gesicht tätowiert waren, wirkte der Priester noch unheimlicher als zuvor. Die Mannschaft ging ihm aus dem Weg, wann immer er sich auf Deck zeigte, und die Männer spuckten aus, wann immer sein Schatten zufällig auf sie fiel. Sogar die Wühlmaus, die den roten Priester aus dem Meer gefischt hatte, hatte Victarion gedrängt, ihn dem ertrunkenen Gott zu opfern. Aber Mokoro wusste über diese fremden Küsten viel, was den Eisenmännern unbekannt war, und kannte dazu Geheimnisse über Drachen.
Krähenauge hält sich ebenfalls Zauberer. Warum sollte ich das also nicht auch tun?
Sein schwarzer Zauberer war mächtiger als Eurons drei zusammen, selbst in einen Topf gesteckt und zu einem zusammengekocht. Feuchthaar wäre vielleicht nicht damit einverstanden, aber Aeron und seine Frömmigkeit waren eine halbe Welt entfernt. Also ballte Victarion seine verbrannte Hand zu einer mächtigen Faust und sagte:
»Morgen von Gies ist kein passender Name für ein Schiff der Eisernen Flotte. Für euch, Zauberer, gebe ich ihr den neuen Namen, Zorn des Roten Gottes.«
Sein Zauberer neigte den Kopf.
»Wie der Kapitän befiehlt.«
Und die Eiserne Flotte bestand wieder aus 54 Schiffen. Am nächsten Tag zog plötzlich ein Gewitter auf. Mokoro hatte es ebenfalls vorhergesagt. Als der Regen weiterzog, waren drei Schiffe verschwunden. Victarion hatte keine Ahnung, ob sie gekentert, auf Grund gelaufen oder einfach nur vom Kurs abgekommen waren.
»Sie wissen, wohin wir unterwegs sind«, sagte er seiner Mannschaft. »Wenn sie nicht untergegangen sind, werden wir sie wiedersehen.«
Der eiserne Kapitän hatte keine Zeit, auf Nachzügler zu warten. Nicht, während seine Braut von ihren Feinden umzingelt war.
»Die schönste Frau der Welt braucht ganz dringend meine Axt.« Außerdem versicherte Mokoro ihm, dass die drei Schiffe nicht verloren waren.
Jede Nacht zündete der Zauberpriester auf dem Vordeck der Eiserner Sieg ein Feuer an, wanderte um die Flammen herum und betete. Im Feuerschein glänzte seine schwarze Haut wie polierter Onyx. Und manchmal hätte Victarion schwören mögen, dass auch die tätowierten Flammen auf seinem Gesicht tanzten, zuckten und züngelten und miteinander verschmolzen, wobei sich ihre Farben bei jeder Kopfbewegung des Priesters veränderten.
»Der schwarze Priester ruft Dämonen auf uns herab«, hörte man einen Ruderer sagen.
Als dies Victarion zu Ohren kam, ließ er den Mann geißeln, bis sein Rücken von den Schultern bis zum Hintern blutig war. Als Mokoro schließlich sagte:
»Eure verlorenen Schafe werden vor der Insel namens Jaros wieder zur Herde stoßen«,
erwiderte der Kapitän:
»Betet, dass sie dort sein werden, Priester. Sonst seid ihr vielleicht der Nächste, der die Peitsche zu spüren bekommt.«
Das Meer war blau und grün und die Sonne brannte gnadenlos aus einem wolkenlosen blauen Himmel herab, als die eiserne Flotte ihre zweite Brise machte in den Gewässern nordwestlich von Astapor. Dieses Mal war es eine myrische Kogge namens Taube, die mit einer Ladung aus Teppichen, süßen grünen Weinen und myrischer Spitze über Neugies nach Junkai unterwegs war. Ihr Kapitän besaß ein myrisches Auge, durch das man ferne Dinge ganz nah sehen konnte. Zwei Glaslinsen in mehreren Messingrohren, die so elegant verarbeitet waren, dass sie ineinander glitten, bis das Auge nicht länger als ein Dolch war. Victarion beanspruchte diesen Schatz für sich selbst. Die Kogge benannte er in Würger um. Ihre Mannschaft wurde wegen des Lösegelds am Leben gelassen, beschloss der Kapitän. Sie waren weder Sklaven noch Sklavenhändler, sondern freie, myrische und erfahrene Seeleute. Solche Männer waren gute Münzen wert. Da die Taube aus Myr kam, brachte sie keine neuen Nachrichten über Meren oder Daenerys mit, nur einen alten Bericht über dothrakische Reiter an der Rheune und den Marsch der Goldenen Kompanie, dazu andere Dinge, die Victarion längst wusste.
»Was seht ihr?« fragte der Kapitän seinen schwarzen Priester an diesem Abend, als Mokoro vor seinem Nachtfeuer stand. »Was erwartet uns morgen? Wieder Regen?«
Für ihn roch es nach Regen.
»Grauer Himmel und starke Winde«, verkündete Mokoro. »Kein Regen. Hinter uns kommen die Tiger. Vor uns wartet euer Drache auf uns.«
»Euer Drache?« Victarion gefiel es, wie das klang.
»Sagt mir etwas, das ich noch nicht weiß, Priester.«
»Der Kapitän befiehlt und ich gehorche«, sagte Mokoro.
Die Mannschaft hatte begonnen, ihn »Schwarze Flamme« zu nennen, ein Name, den ihm Stefan Stotterer verpasst hatte, der Mokoro nicht aussprechen konnte. Gleichgültig, wie man ihn nannte, der Priester verfügte über große Macht.
»Die Küstenlinie hier verläuft von Westen nach Osten«, erklärte er Victarion. »Wo sie nach Norden abbiegt, werdet ihr auf zwei weitere Hasen stoßen, schnelle, mit vielen Beinen.«
Und so geschah's. Diesmal bestand die Beute aus zwei Galeeren, die lang und schlank und schnell waren. Ralf der Hinker sichtete sie als erster, doch bald schon vergrößerte sich der Abstand zur Leid und zur verlorenen Hoffnung, also schickte Victarion die eiserne Flügel, die Sperber und die Krakenkuss, um sie einzuholen. Schnellere Schiffe als diese drei besaß er nicht. Die Verfolgung dauerte den größten Teil des Tages, doch am Ende wurden beide Galeeren nach kurzen, brutalen Kämpfen geentert und gekapert. Sie waren ohne Ladung unterwegs, erfuhr Victarion, und auf dem Weg nach Neugis, um Vorräte und Waffen für die Giskari-Legionen zu holen, die vor Myreen lagerten. Und um frische Legionäre in den Krieg zu bringen, um all die Toten zu ersetzen.
»Gefallene in der Schlacht?« fragte Victarion.
Die Mannschaften der Galeeren verneinten. Die Männer waren an der Roten Ruhr gestorben. Die fahle Mähre, so nannte man die Seuche. Und wie der Kapitän der Morgen von Gies, wiederholten die Kapitäne der Galeeren die Lüge, dass Daenerys Targaryen tot sei.
»Gebt ihr einen Kuss von mir, in welcher Hölle ihr sie auch findet«, sagte Victarion.
Er rief nach seiner Axt und schlug ihnen an Ort und Stelle die Köpfe ab. Danach ließ er auch die Mannschaften töten, nur die Sklaven nicht, die an die Ruder gekettet waren. Er sprengte persönlich ihre Ketten und erklärte ihnen, von nun an seien sie freie Männer und hätten das Vorrecht, für die eiserne Flotte zu rudern, eine Ehre, von der jeder Junge auf den Iron Isles träumte.
»Die Drachenkönigin befreit Sklaven, und ich tue das ebenfalls«, verkündete er.
Die Galeeren nannte er Geist und Schatten.
»Denn ich habe vor, sie zurückzuschicken und diese Junkischen damit heimzusuchen«, erklärte er der dunkelhäutigen Frau, nachdem er sich mit ihr vergnügt hatte.
Sie waren jetzt schon nah und kamen jeden Tag näher.
»Wir werden wie ein Donnerschlag über sie herfallen«, sagte er, als er die Brust der Frau drückte.
Er fragte sich, ob sich sein Bruder Aeron auch so fühlte, wenn der ertrunkene Gott zu ihm sprach. Er konnte beinahe die Stimme aus den Tiefen des Meeres heraufschallen hören.
»Du wirst mir gut dienen, mein Kapitän«, schienen die Wellen zu rufen. »Dafür habe ich dich erschaffen.«
Doch den roten Gott würde er ebenfalls füttern, Mokoros Feuergott. Der Arm, den der Priester geheilt hatte, war grässlich anzuschauen, schwarz verkrustet vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen. Manchmal, wenn Victarion die Hand zur Faust schloss, brach die Haut auf und rauchte, und dennoch war der Arm stärker als je zuvor.
»Nun sind zwei Götter mit mir«, sagte er der dunkelhäutigen Frau. »Kein Feind kann gegen zwei Götter bestehen.«
Damit wälzte er sie auf den Rücken und nahm sie noch einmal. Als die Klippen von Jaros an Steuerbord auftauchten, warteten dort seine drei verlorenen Schiffe bereits auf ihn, genauso wie Mokoro es ihm versprochen hatte. Victarion schenkte dem Priester zur Belohnung einen goldenen Reif. Jetzt musste er eine Entscheidung treffen. Sollte er durch die Wasserstraße zwischen Insel und Festland segeln oder außen herum? Die Erinnerung an die schöne Insel saß tief. Stannis Baratheon hatte die eiserne Flotte von Norden und Süden angegriffen, als sie zwischen Festland und Insel im Kanal in der Falle gesessen hatte. Damals hatte Victarion seine schlimmste Niederlage erlitten. Aber um Jaros herum zu segeln, würde ihn wertvolle Tage kosten. Da Yunkai nicht fern war, würde in der Wasserstraße viel Verkehr herrschen. Allerdings erwartete er die junkischen Kriegsschiffe erst, wenn sie näher an Meereen herangekommen wären.
Was würde Krähenauge tun?
Er brütete eine Weile über dieser Frage und ließ dann Signale an seine Kapitäne geben. »Wir segeln durch die Wasserstraße.« Drei weitere Schiffe konnten sie kapern, ehe Jaros in der Ferne hinter ihrem Heck zurückblieb. Eine fette Galeasse holten sich die Wühlmaus und die Gram, und eine Handelsgaleere schnappte sich Manfred Merlin von der Drachen. Ihre Frachträume waren mit Handelsware gefüllt, mit Wein und Seide und Gewürzen, seltenen Hölzern und noch selteneren Düften. Doch die Schiffe selbst waren das Beste an der Prise. Später am gleichen Tag fiel ihnen der Siebenschädel und der leibeigenen Tod, eine Fischerketch, in die Hände. Sie war klein und schäbig und langsam und es kaum wert, gekapert zu werden. Viktarion war unzufrieden, als er hörte, dass es zwei seiner Schiffe gebraucht hatte, um die Fischer zu überwältigen. Doch aus den Mündern der Fischer hörte er von der Rückkehr der schwarzen Drachen.
»Die Silberkönigin ist verschwunden«, erklärte ihm der Kapitän der Ketch. »Sie ist auf ihrem Drachen davongeflogen, hinaus aufs Dothrakische Meer.«
»Wo ist dieses Dothrakische Meer?« wollte er wissen. »Ich segle mit der eisernen Flotte dorthin und finde sie, wo immer sie auch ist.« Der Fischer lachte laut.
»Das wäre wahrlich ein Anblick. Das Dothrakische Meer besteht aus Gras, Dummkopf.«
Das hätte er besser nicht gesagt. Viktarion packte ihn mit der verbrannten Hand am Hals und hob den Mann hoch in die Luft. Er stieß ihn gegen den Mast und drückte so lange zu, bis das Gesicht des Junkischen so schwarz war wie die Finger, die sich in sein Fleisch gruben. Eine Weile trat der Mann um sich und warf sich hin und her, versuchte sich aus dem Griff des Kapitäns zu befreien, doch vergebens.
»Niemand nennt Viktarion Greyjoy einen Dummkopf und überlebt, um hinterher damit zu prahlen!«
Als er die Hand öffnete, fiel der schlaffe Leib des Mannes auf das Deck. Longwaters Pike und Tom Treibholz warfen den Toten über die Reling. Ein weiteres Opfer für den ertrunkenen Gott.
»Euer ertrunkener Gott ist ein Dämon«, sagte der schwarze Priester Mokoro hinterher. »Er ist nicht mehr als ein Leibeigner des anderen, des dunklen Gottes, dessen Name nicht ausgesprochen werden darf.«
»Seid vorsichtig, Priester«, warnte Viktarion ihn. »An Bord dieses Schiffes befinden sich gottesfürchtige Menschen, die euch für solch lästerliche Worte die Zunge herausreißen würden. Euer roter Gott bekommt, was ihm zusteht, das schwöre ich. Mein Wort ist Eisen. Fragt meine Männer!«
Der schwarze Priester neigte den Kopf.
»Dazu besteht keine Notwendigkeit. Der Herr des Lichts hat mir euren Wert gezeigt, Lord Kapitän. Jede Nacht kann ich in meinen Feuern den Ruhm sehen, der euch erwartet.«
Diese Worte gefielen Viktarion Greyjoy mächtig, wie er der dunkelhäutigen Frau in jener Nacht erzählte.
»Mein Bruder Balon war ein großer Mann«, sagte er, »aber ich werde erreichen, was ihm nicht gelungen ist. Die Ein Eils werden frei sein und der alte Weg wird wieder beachtet werden. Selbst Dagon hat das nicht geschafft.«
Fast 100 Jahre waren vergangen, seit Dagon Greyjoy auf dem Meersteinstuhl gesessen hatte, doch die Eisenmänner erzählten sich immer noch die Geschichten seiner Raubzüge und Schlachten. In Dagons Tagen saß ein schwacher König auf dem eisernen Thron, dessen entzündete Augen auf Tyrosch jenseits der Meerenge gerichtet waren, wo Bastarde und Verbannte die Rebellion planten. Also stach Lord Dagon von Pike aus in See und machte sich das Meer der Abenddämmerung untertan.
»Er hat sich in die Höhle des Löwen gewagt und dem Schattenwolf Knoten in den Schwanz gemacht. Doch selbst Dagon konnte die Drachen nicht besiegen. Aber ich werde die Drachenkönigin zu meiner Braut machen. Sie wird das Bett mit mir teilen und mir viele mächtige Söhne gebären.«
In dieser Nacht umfasste die eiserne Flotte 60 Schiffe. Fremdartige Segel waren nördlich von Jaros immer häufiger zu sehen. Sie näherten sich Junkai, und vor der Küste zwischen der gelben Stadt und Meren würde es vor Händlern und Versorgungsschiffen nur so wimmeln, also führte Viktarion die eiserne Flotte in tiefere Gewässer außer Sicht des Festlands. Selbst dort gab es Begegnungen mit anderen Schiffen.
»Lasst keinen entkommen, sonst sind unsere Feinde gewarnt«, befahl der eiserne Kapitän.
Und es entkam keiner.
Das Meer war grün und der Himmel grau an dem Morgen, an dem die Gram und die Kriegerbraut sowie Viktarions eiserner Sieg in den Wassern nördlich der gelben Stadt eine Sklavenhändlergaleere aus Junkai kaperten. In ihren Frachträumen hockten 20 parfümierte Knaben und 80 Mädchen, die für die Freudenhäuser in Lys bestimmt waren. Die Mannschaft hatte so nahe der Heimat nicht mit Gefahr gerechnet, und die Eisenmänner stießen auf wenig Widerstand, als sie das Schiff enterten, das den Namen »Willige Jungfrau« trug. Viktarion überantwortete die Sklavenhändler dem Schwert, dann schickte er seine Männer unter Deck, um den Sklaven an den Rudern die Ketten abzunehmen.
»Ihr rudert jetzt für mich! Rudert hart, dann wird es euch gut gehen!«
Die Mädchen teilte er unter seinen Kapitänen auf.
»Die Lyseni hätten Huren aus euch gemacht«, erklärte er ihnen. »Aber wir haben euch gerettet. Jetzt müsst ihr nur einem Mann dienen statt vielen. Diejenigen, die ihren Kapitänen Freude bereiten, werden vielleicht sogar zu Salzweibern genommen, was ein ehrenwerter Stand ist.«
Die parfümierten Knaben umwickelte er mit Ketten und warf sie ins Meer. Sie waren unnatürliche Geschöpfe, und das Schiff roch besser, nachdem es von ihnen gesäubert war. Für sich selbst suchte Viktarion 7 der erlesensten Mädchen aus. Eine hatte rotgoldenes Haar und Sommersprossen auf ihren Titten, eine hatte sich überall rasiert, eine hatte braune Haare und braune Augen und war schüchtern wie eine Maus, eine hatte die größten Brüste, die er je gesehen hatte, die fünfte war ein kleines Ding mit glattem schwarzem Haar und goldener Haut, ihre Augen hatten die Farbe von Bernstein, die sechste war weiß wie Milch und trug goldene Ringe durch die Brustwarzen und die Lippen unten. Und die siebte war schwarz wie die Tinte eines Tintenfischs. Die Sklavenhändler von Junkai hatten sie in der Kunst der sieben Seufzer unterwiesen, aber das war nicht der Grund, weshalb Viktarion sie wollte. Seine dunkelhäutige Frau genügte ihm, bis er Meren erreichte und sich seine Königin geholt hätte. Kein Mann brauchte Kerzen, wenn die Sonne ihn erwartete. Die Galeere benannte er in »Schrei des Sklavenhändlers« um. Mit ihr war die eiserne Flotte nun auf 61 Schiffe angewachsen.
»Jedes Schiff, das wir kapern, macht uns stärker«, erklärte Viktarion seinen Eisenmännern. »Aber von jetzt an wird es schwieriger. Morgen oder am Tag darauf werden wir vermutlich auf die ersten Kriegsschiffe stoßen. Wir laufen in die Gewässer von Meren ein, wo uns die Flotten unserer Feinde erwarten. Wir werden auf Schiffe aus allen 3 Sklavenhändlerstädten treffen, auf Schiffe aus Tolos und Illyria und Neugis und sogar auf Schiffe aus Quart.«
Die grünen Galeeren aus Alt Volantis erwähnte er nicht, die inzwischen mit Sicherheit den Golf der Trauer heraufkamen.
»Diese Sklavenhändler sind Schwächlinge. Ihr habt gesehen, wie sie versucht haben, vor uns zu fliehen. Ihr habt gehört, wie sie schreien, wenn wir sie dem Schwert überantworten. Jeder von euch ist so viel wert wie 20 von ihnen, denn wir sind aus Eisen gemacht. Denkt daran, wenn wir das nächste Mal Segel eines Sklavenhändlers sehen. Gewährt keine Gnade und erwartet auch keine Gnade. Wozu brauchen wir auch Gnade? Wir sind die Eisenmänner, und 2 Götter wachen über uns. Wir werden ihre Schiffe entern. Wir zerschmettern ihre Hoffnungen und verwandeln ihre Bucht in ein Meer aus Blut.«
Lautes Geschrei folgte auf seine Worte. Der Kapitän nickte mit grimmiger Miene und ließ die 7 Mädchen bringen, die er für sich beansprucht hatte, die schönsten von allen, die sie an Bord der willigen Jungfrau gefunden hatten. Er küsste jede von ihnen auf die Wangen und erklärte ihnen, welche Ehre sie erwartete, auch wenn sie seine Worte nicht verstanden. Dann ließ er sie an Bord der Fischerketsch bringen, die sie gekapert hatten, ließ die Leinen losmachen und setzte das Boot in Brand.
»Mit diesem Opfer aus Unschuld und Schönheit ehren wir unsere beiden Götter«, verkündete er, während die Kriegsschiffe der eisernen Flotte an der brennenden Ketsch vorbeiruderten. »Mögen diese Mädchen im Licht wiedergeboren werden, unbefleckt von irdischer Lust, oder mögen sie hinabsteigen in die Wasserhallen des ertrunkenen Gottes, um dort zu feiern und zu tanzen und zu lachen, bis das Meer ausgetrocknet ist.«
Kurz vor dem Ende,
Ehe die rauchende Ketsch vom Meer verschlungen wurde, verwandelten sich die Schreie der sieben Schönheiten in ein Freudenlied, so erschien es zumindest Victarion Greyjoy. Dann kam ein heftiger Wind auf, ein Wind, der ihre Segel füllte und sie nach Nordosten und Norden wehte, nach Meren, zu seinen Pyramiden aus vielfarbigen Ziegeln.
»Auf den Flügeln eines Liedes fliege ich zu dir, Daenerys«, dachte der eiserne Kapitän.
In dieser Nacht holte er zum ersten Mal das Drachenhorn hervor, das Krähenauge in den rauchenden Trümmern des großen Valyria gefunden hatte. Es war ein gewundenes Ding, 2 Meter lang von Ende zu Ende. Es glänzte schwarz und war mit Bändern aus rotem Gold und dunklem valyrischen Stahl umspannt.
»Eurons Höllenhorn«,
Victarion strich mit der Hand darüber. Das Horn war so warm und glatt wie die Schenkel der dunkelhäutigen Frau, und es glänzte so stark, dass er sein verzerrtes Spiegelbild darin sehen konnte. Fremdartige Zaubersprüche waren in die Bänder graviert, die es umspannten.
»Valyrische Glyphen«, nannte Mokoro sie.
So viel hatte Victarion schon gewusst. »Was bedeuten sie?«
»Viel und noch viel mehr.«
Der schwarze Priester zeigte auf ein goldenes Band.
»Hier steht der Name des Horns. Ich bin Drachenbinder«, heißt es dort. Habt ihr seinen Klang schon einmal gehört?«
»Einmal.« Einer der Mischlinge seines Bruders hatte das Höllenhorn beim Königsting auf Altwiek geblasen. Der Kerl war ein Ungeheuer von einem Mann gewesen, riesig und mit kahlgeschorenem Schädel, mit dicken Muskeln an den Armen, an denen er Reife aus Gold und Jet und Jade trug. Auf die Brust hatte er einen großen Falken tätowiert.
»Der Klang, den es erzeugte, er brannte irgendwie. Es fühlte sich an, als würden meine Knochen Feuer fangen und mein Fleisch von innen her versengen. Die Schrift glühte zuerst rot und dann weiß und war zu grell, um sie anzuschauen. Es schien, als wollte der Ton niemals enden, und es klang wie ein langer Schrei, wie 1000 Schreie, die zu einem zusammengeschmolzen sind.«
»Und der Mann, der das Horn geblasen hat, was geschah mit ihm?«
»Er ist gestorben. Anschließend hatte er Blasen auf den Lippen. Auch sein Vogel hat geblutet.«
Der Kapitän klopfte sich auf die Brust.
»Der Falke, genau hier. Aus jeder Feder tropfte Blut. Ich habe gehört, der Mann sei von innen heraus verbrannt. Aber das war vielleicht nur eine Geschichte.«
»Eine wahre Geschichte.«
Mokoro drehte das Höllenhorn und betrachtete die eigentümlichen Buchstaben, die in das 2. der goldenen Bänder graviert waren.
»Hier heißt es, kein Sterblicher soll mich erklingen lassen und weiterleben.«
Verbittert grübelte Victarion über den Verrat von Brüdern nach.
»Eurons Geschenke sind immer vergiftet.«
»Krähenauge hat geschworen, mit diesem Horn könnte ich die Drachen meinem Willen unterwerfen, aber wie soll mir das von Nutzen sein, wenn der Preis dafür der Tod ist?«
»Euer Bruder hat das Horn nicht selbst geblasen, und er müsste es auch nicht tun.«
Mokoro deutete auf ein Band aus Stahl.
»Hier, Blut für Feuer, Feuer für Blut. Wer das Höllenhorn bläst, ist nicht von Belang. Die Drachen kommen zum Herrn des Horns. Ihr müsst euch das Horn zu eigen machen. Mit Blut.«